Und was machst du so? Der Podcast für außergewöhnliche Berufe und Hobbys vom Jugendradiomagazin Funkenflug.
Hi, ich bin der Jonas und bei mir ist es so, dass ich mich eigentlich gerade im Haus des Spiels befinden würde. Gerade allerdings ist es ein bisschen online und ich sehe im Hintergrund auch schon bei dir Drucker, Spielzeuge und dergleichen. Kannst du dich bitte mal kurz vorstellen und was hast du mit Spielzeugen zu tun?
Wer bist denn du?
Ja, hallo, mein Name ist Markus Otomo. Ich bin seit mittlerweile 14 Jahren Spielzeugdesigner. Also erst fest angestellt und danach freiberuflich mit meinem eigenen Spielzeugdesign-Studio. Und entwerfe und entwickle in meinem Studio Spielzeuge für Kinder, aber auch für Erwachsene. Im ganz klassischen Verfahren Holz oder Kunststoff und jetzt auch immer mehr im 3D-Druck, der vorher nur im Prototypenbau eingesetzt wird, aber jetzt auch immer mehr zu fertigen Objekten führt.
Und wenn ich mir den Begriff Spielzeugdesigner jetzt nochmal genau überlege, was so dahinter steckt, dann fällt mir als erstes mal eine Person ein, die vielleicht Puppen baut oder Schaukelpferde, Autos und dergleichen. Wie weit entfernt ist es denn von der wirklichen Realität?
Ich denke mal, ganz so weit ist es nicht weg. Ja. Also das hieß früher dann, also die Beispiele, die du genannt hast, vielleicht dann eher Spielzeugmacher. War auch oft in holznahen Berufen eben verortet. Und der Spielzeugdesigner hat das Ganze noch mal mehr in Richtung Industrialisierung. Also im Spielzeugdesign ist ein Teil des Industriedesigns. Und da geht es eben darum, Serien, also große industriell gefertigte Serien auch anzufertigen und das Design halt eben dorthingehend auch zu optimieren. Deswegen muss ich zum Beispiel sagen, ich habe jetzt tatsächlich noch kein Schaukelpferd entworfen, Autos schon. Und natürlich auch dann, wie eben anfangs auch schon erwähnt, in ganz viel unterschiedlichen Materialien.
Das heißt, der Unterschied zwischen Spielzeugmacher und Designer ist sozusagen, der Macher, der führt das dann aus und der Designer kümmert sich eher um das Aussehen oder das Design an sich wahrscheinlich.
Könnte man vielleicht auch so sagen, würde es vielleicht auch einfach so aus der Vergangenheit betrachtet vielleicht auch so sehen, dass früher der Spielzeugmacher auch gleichzeitig der Spielzeugdesigner war. Also der hat eben die Spielzeuge dann vielleicht auf dem Reißbrett entworfen oder auch am Sägetisch quasi dann on the fly und dann gleich davon eben 10, 20, 40, 50 gefertigt. Und nachdem dann eben die Nachfrage dann auch immer größer wurde, andere Materialien auch dazukommen, das Ganze industrialisiert wurde, hat der Spielzeugmacher eben, wurde dann entweder dann eben zum Spielzeugdesigner oder hat dann eben Zeichnungen und vorgefertigte Designs mit den Überlegungen des Designers bekommen, um dann eben die Spielzeuge in großer Stückzahl herzustellen. Mhm. Der Spielzeugmacher wurde vielleicht auch teilweise dann eben von auch von industriellen Maschinen dann auch übernommen oder ersetzt.
Okay, also insgesamt schon ganz schön komplex, so der Beruf des Spielzeugdesigners.
Ja, also es wird oft davon gesprochen, dass Spielzeug ja ein niederkomplexes Industriedesign ist, aber am Ende des Tages sind es Produkte auch Rasierapparat oder andere Gebrauchsgegenstände, aber zusätzlich eben mit dem speziellen Augenmerk darauf, dass es um Kinder geht oder um Spielen. Also es muss nicht nur die ästhetische Funktion erfüllen, sondern auch oft eben auch eine Spielfunktion. Und über die muss man eben auch nachdenken und die muss natürlich auch passen und altersgerecht sein. Und dann kommt natürlich noch das komplexe Thema Spielzeugsicherheit dazu, dass es für Kinder eben auch geeignet sein muss und nicht gefährlich sein darf. Also das sind schon viele, viele Aspekte, die man da bedenken muss.
Und wenn ich jetzt mal so dran denke, also als Spielzeugdesigner heißt das für mich natürlich Spielzeug, also Spielen. Das heißt, du oder wahrscheinlich deine Welt oder dein Wohnzimmer ist das Spielen. Wolltest du denn dann schon immer im Bereich des Spielens arbeiten?
Also ich wollte tatsächlich ursprünglich Kinderarzt werden und hatte dann auch mein Medizinstudium quasi, also schon einen Studienplatz eben gesucht. Und die haben mir empfohlen, damals musste man noch Wehrdienst oder Zivildienst ableisten, und die haben mir eben empfohlen, etwas mit Kindern zu machen. Also entweder an der Klinik dann oder einer anderen Stelle, die eben, wo man mit Kindern zusammenarbeitet. Letztendlich bin ich im Kindergarten gelandet, also habe eine Stelle im Kindergarten dann gehabt und dort mit Kindern eben gearbeitet, und die kamen immer zu mir und wollten neue Spielsachen haben. Also sie haben sich mit den Spielsachen, die da waren, gelangweilt oder hatten da irgendwie Verbesserungsvorschläge, und irgendwie bin ich da so reingerutscht, dass ich denen dann immer neue Spielsachen gemacht habe, waren super happy damit. Und da habe ich dann angefangen nachzudenken, das muss doch irgendwie ein Beruf sein. Also irgendjemand muss doch diese ganzen Spielzeuge machen. Wer macht das? Wie funktioniert das? Und da habe ich dann, wie ich dann gegoogelt habe, bin ich sogar noch in die Uni gegangen, weil nur dort der Internetanschluss war. Und habe an einem Linux-System gegoogelt und habe dort tatsächlich den Studiengang Spielzeugdesign gefunden, den es auch nur an der Burg Giebichenstein in Halle gibt. Und das ist ein Teil des Industriedesigns eben. Habe dann gesagt, ja super, das ist doch genau das, was ich jetzt hier im Kindergarten die ganze Zeit gemacht habe. Und habe dann dort das Studium angefangen.
Ja, das heißt, im Kindergarten haben sie quasi schon angefangen, dich zu löchern mit wir wollen Spielzeuge und so weiter. Und das heißt ja auch, allein schon wegen deinem Beruf hast du nie aufgehört zu spielen. Was würdest du sagen, legt der Mensch denn jeweils, sagen wir mal, das innere Spielkind ab? Und vor allen Dingen, wann kommen wir mal zur Vernunft?
Ja gut, also ich hoffe ja eigentlich nie. es ist natürlich so, dass also Spielen wird nun mal oft in der Vergangenheit vielleicht noch mehr mit der Kindheit in Verbindung gebracht und vielleicht auch einfach, dass es ein wenig kindisch ist zu spielen. Von den Erwachsenen wird eben erwartet, dass man ja vernünftig ist und Ernsthaftigkeit eben vorlebt oder erlebt. Ich finde, das ist auch eine gute Entwicklung in der letzten Zeit, dass sich das immer mehr auflöst, also dass auch der Begriff des lebenslangen Spielen, man spielt nie aus, sich irgendwie auch etabliert hat und Spielen tatsächlich auch bei Erwachsenen mittlerweile eigentlich sogar gerne gesehen wird oder zumindest mit einer positiven Konnotation verbunden ist einfach auch. Also das spricht ja, also für die Industrie sieht man ja auch, arbeitet ja auch ganz stark auch in die Richtung mit den ganzen Spielserien und Spielzeugen, die Remakes von Spielzeugen aus den 80ern zum Beispiel sind. Also auch in der Videospielbranche. Ja, also es gibt so viele Retro-Games und Retro-Spiele und Remakes, die ganz deutlich darauf abzielen, dass eben ein erwachsenes Publikum angesprochen wird, das immer noch gerne spielt. Oder sich gerne zurückerinnert in die Zeit, in der es gespielt hat.
Ja, jetzt hast du gerade schon schön gesagt, den Begriff des lebenslangen Spielens. So. Und vor allen Dingen, das fängt ja dann irgendwie in der Kindheit an, aber auch im Erwachsenenalter geht es weiter. Sag doch nochmal, warum spielen wir überhaupt, beziehungsweise was begeistert uns so daran?
Ich denke, das Spielen ist auch immer mit Lernen verbunden, beziehungsweise durch Spielen lernt man. Also das Kind, wenn man dann sagt, oh, schau mal, wie schön es da spielt, das ist ja nicht nur ein Spiel, was da passiert. Das verarbeitet Dinge, die es gesehen hat, versucht es eben, sich selber auch begreiflich zu machen. Oder ganz am Anfang eben auch, wenn es mit der Rassel spielt, ja, das ist ja ein Entdecken der Welt, Entdecken der Sinne, Lernen mit den Dingen umzugehen und die Welt zu verstehen. Also dieses Spielen, würde ich sagen, ist immer verbunden mit Lernen. Also auch wenn man später zum Beispiel ein Brettspiel spielt, das hat dann was mit sozialen Fähigkeiten, also je nach, kommt natürlich auf die Art des Brettspiels an, aber letztendlich ist es ja auch, lernt man mit anderen Menschen umzugehen, soziale Fähigkeiten auszubauen, vielleicht auch neue Informationen zu bekommen, die man sich eben spielerisch in Anführungsstrichen spielerisch erarbeitet.
Das heißt, man könnte ja eigentlich sagen, pauschal schon mal spielen ist gut und wer sehr viel spielt, das ist auch schon mal gut. Aber verändert uns das dann auch? Also hat das irgendwie einen Einfluss zum Beispiel auf unser soziales Leben?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, aber das liegt vielleicht auch an meinem Beruf. Also, wir persönlich sind natürlich Menschen sympathischer, die spielen.
Ja. Denke ich.
es geht oft eine andere Weltoffenheit, ein anderes Verständnis für die Welt dann auch aus. Und es zeigt so ein bisschen, dass man, was man vielleicht dann auch verbindet, ist, also wie du schon gesagt hast, ja, die Ernsthaftigkeit. Also jemand, der aufhört zu spielen, ich glaube, der wird auch in einem gewissen Maße dann vielleicht ein bisschen krumpeliger. Also immer weniger zugänglich, weil er letztendlich auch nicht so wirklich offen ist für Neues. Also ich fasse den Begriff Spielen jetzt aber sehr weit. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass man dafür jetzt ein Spielzeugauto auspacken muss und über den Tisch fahren muss und Unfall spielen muss. Also Spielen kann ja auch mehr bedeuten letztendlich. Und wie gesagt, Spielen, ich sehe das auch immer als Lernen. Und Lernen, also wenn jemand aufhört zu lernen oder sich für Dinge zu interessieren, das halte ich für sehr gefährlich.
Ja, du sagst gerade schon so schön, im Wort Spielen steckt so viel drin, egal ob das jetzt irgendwie, ja, ich baue einen Unfall nach oder ich spiele mit meiner Rassel und dergleichen. Was persönlich... Oder was ist denn für dich persönlich dann Spielen? Wo fängt es dann an? Gibt es da Grenzen, wo es vielleicht auch aufhört? Wo man sagt, man spielt nicht mehr?
Ja, da sind wir wieder beim Begriff Ernsthaftigkeit. Also man sagt ja dann auch oft, Schluss mit lustig oder Spiel ist jetzt vorbei. Spielen bedeutet ja, also es gibt ja unterschiedliche Arten auch von Spielen. Also ob man jetzt ein freies Spiel hat, in dem man eben tun und lassen kann, was man will sozusagen, oder ob es ein Regelspiel ist. Also man kann das ja dann auch so weit fassen, dass zum Beispiel das, was im Beruf passiert oder was an Börsen passiert, das ist am Ende auch eine Art von groß angelegten Spiel ist. Die Einsätze sind natürlich höher, die Konsequenzen sind höher. Da kommt es ja ein bisschen auch so auf das Verständnis natürlich drauf an. Ja. Nimmt man das Spiel jetzt ernst oder sagt man wirklich, ja, das ist jetzt nur eine Spielerei für mich und die Konsequenzen sind mir egal. Und da denke ich mal, da kommt natürlich noch viel mehr rein. Ja. Das ist auch eine ethische Komponente und wie man das, ja, so ein bisschen auch Selbstverständnis, wie man das sieht. Also in meinen Augen, wie gesagt, das ist so ein bisschen auch meinem Beruf geschuldet. Für mich ist sehr vieles ein Spiel. Ich glaube auch, das hat natürlich auch was mit Mindset zu tun. Wenn man einige Sachen auch als Spiel betrachtet, kommt man vielleicht auch ein bisschen besser, entspannter oder lockerer durch die Sache durch am Ende des Tages. Natürlich muss man eben aufpassen, es gibt einfach gewisse Dinge, die Konsequenzen nach sich ziehen und da muss man eben aufpassen, dass man das richtig einordnet. Das kann ja trotzdem noch weiterhin ein Spiel sein. Man muss sich nur klar sein, dass es Konsequenzen hat.
Und wenn wir jetzt mal nochmal das Thema Spielen ein bisschen betrachten, und zwar aus dem Blick deines persönlichen Nähkästchens, kannst du sagen, was ist eigentlich dein Lieblingsspielzeug? Und hast du das vielleicht sogar selber entwickelt?
Ja, das ist eigentlich eine Frage, die ich immer in Interviews gestellt bekomme. Okay. Und mittlerweile, ja, nein, aber das ist ja wieder, denke ich mal, das ist ja was vielleicht auch recht naheliegend ist. Und mittlerweile sollte ich auf die Frage eigentlich vorbereitet sein. Aber es ist, jedes Mal muss ich wieder neu drüber nachdenken. Es hängt aber auch damit einfach zusammen, dass immer wieder neue Spiele dazukommen, dass ich selber auch immer wieder neue Spiele entwickle und Spielzeuge entwickle und erfinde und sich damit natürlich auch mein jeweiliger Schwerpunkt und meine Favoriten so ein Stück weit auch verschieben. Also aktuell zum Beispiel Darf man hier Markennamen nennen? Ist das dann Product Placement oder?
Mach's einfach mal.
Also aktuell ist es so, dass ich, mein Sohn ist jetzt 2 und er spielt total gerne Autos. Und ich habe meine alten Micro Machines wiedergefunden. Micro Machines sind aus den 80ern Spielzeug, so kleine, ganz kleine Spielzeugautos, also einfach kleinskaliert sozusagen. Den habe ich super gern gespielt als Kind und die habe ich jetzt einfach wiederentdeckt. Das ist eigentlich ein ganz klassisches Spiel, ja, Autos hin und her schieben, aber halt in kleinen Welten. Und die findet er jetzt nun auch super toll. Und ich bin jetzt richtig auf einem Sammel-Nostalgie-Trip, diese kleinen Spielzeugautos auch alle wieder zu finden sozusagen. Die wurden auch wieder neu aufgelegt, auch wieder so dieses Thema, ja, 80er-Jahre-Spielzeug, das erfolgreich war, wieder neu aufzulegen. Und ja, jetzt haben wir das ganze Wohnzimmer voll mit diesen kleinen Micro-Machines und aber auch mit von mir eben gedruckten kleinen Spielzeugautos, die ich dann eben entworfen habe, um die Welt zu komplettieren sozusagen. Ja. Oder halt eben auch gedruckte kleine Häuser, Ladestationen für kleine Micro Machines E-Autos. da würde ich jetzt im Augenblick sagen, das ist tatsächlich mein liebstes Spielzeug im Augenblick.
Und welche Autos gehen dann besser? Die aus dem 3D-Drucker oder die aus den 80er Jahren?
Ganz unterschiedlich. Also, und da sind wir natürlich auch an einem wichtigen Punkt, ist die Autos, die jetzt zum Beispiel mir gut gefallen, sind nicht unbedingt die, die jetzt den Kindern oder jetzt meinem Sohn zum Beispiel am besten gefallen. Da sind auch teilweise ganz andere Faktoren dann ausschlaggebend. Zum Beispiel die Autos aus den 80ern finde ich sehr viel detaillierter und sehr viel schöner. Die Farben sind aber viel matter. Das heißt jetzt aus dem 3D-Druck oder neue Autos haben viel kräftigere Farben und das spricht jetzt so einen kleinen dann auf einmal sehr viel mehr an. Hm.
Ja, ich glaube, das kommt gut mit diesen vielen Farben, die es mittlerweile gibt und so, gerade für die Kleinkinder auch, kann ich mir gut vorstellen. Ja, jetzt ist ja so, dass gerade ich aus Nürnberg komme schon immer und ich liebe Nürnberg und auch der Funkenflug kommt aus Nürnberg und ich weiß jetzt zum Beispiel aus der TV-Show Bares für Rares, dass eben Spielzeug aus Nürnberg verdammt wertvoll ist und super beliebt. Und wenn man jetzt so ein bisschen in den Geschichtsbüchern wälzt, ich glaube, da kann man dann auch gut rauslesen, Nürnberg ist die Spielzeugstadt. Was würdest du denn sagen, was genau macht Nürnberg eigentlich zur Spielzeugstadt?
Ja, also geschichtlich gesehen war hier halt eben immer schon Spielzeugindustrie ansässig oder halt eben Spielzeugmacher, natürlich auch viel im Erzgebirge, eben auch, also früher gab es ja auch noch viel mehr Wälder und vor allen Dingen auch viele Blechspielzeugmacher dann auch, die sich vielleicht so ein bisschen auch aus den Rüstungsschmieden dann entwickelt haben. Also da war schon immer viel ansässig hier. Dann kam zusätzlich dazu auch noch, dass also früher war die Spielzeugmesse in Leipzig gewesen und die Route hat halt immer über Nürnberg geführt quasi. Also wenn man jetzt zum Beispiel aus Italien kam und dann zur Spielzeugmesse war, lag Nürnberg irgendwie auch auf dem Weg. Und das hat dann mitunter auch dazu geführt, dass sich hier immer mehr angesiedelt haben. Und dann, nachdem eben die Trennung Deutschlands dann erfolgt war, konnte die Spielzeugmesse eben dort nicht mehr stattfinden und dann ist sie tatsächlich ja hier nach Nürnberg gekommen. Also auch ein großer Teil, der sozusagen wieder für die Spielzeugstadt Nürnberg dann spricht. Und es ist immer noch recht viele Unternehmen, die hier im Nürnberger Raum noch ansässig sind. Ach so, und wir haben natürlich auch, und dann haben wir noch das Spielzeugmuseum, das habe ich jetzt ganz vergessen. Das ist eben auch noch hier, das ist ja auch wirklich eines der größten Spielzeugmuseen der Welt, ja, mit tausend von Besuchern pro Jahr, die eben dort auch die Geschichte des Spielzeugs lernen. Und das Haus des Spieles, das hast du ja eben auch schon erwähnt, mit dem Spielearchiv, mittlerweile auch hier, Also es gibt viele Punkte, wo das Spiel dann wieder auftaucht. Meiner Meinung nach könnte die Stadt ein bisschen mehr Fokus da natürlich nochmal drauf legen und das nochmal ein bisschen mehr auch in den Vordergrund bringen, dass es eben ja, Nürnberg eben die Spielzeugstadt ist. Also ich finde, in der Stadt selber kommt da wenig jetzt rüber, da könnte ein bisschen mehr passieren.
Was würdest du dir dann wünschen, wenn du sagst, so ein bisschen mehr wäre ganz cool?
Ja,
also so ein Ereignis oder keine Ahnung?
Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Also es gibt, ja, wie du schon sagst, also man könnte Events natürlich auch machen, also jetzt post-Corona gedacht, dass dort eben einfach mehr stattfindet, auch dass auch für Kinder einfach mehr zu spielen ist, ja, oder die Stadt eben auch mehr spielerisch zu erleben ist. Ja, da gibt's viele, viele Möglichkeiten, wie man das Thema Spiel einfach auch ein bisschen mehr in den Fokus rücken könnte. Ja. Kann der Stadt auch gerne mal ein Spielzeug 3D drucken, ja, das wird dann, wo dann die, das in der Stadt zu sehen ist. Oder ja, also auch wenn man jetzt in Richtung Tourismus denkt, ein Nürnberger Laufspiel oder irgendwie sowas, wieso nicht? Ja.
Oder am besten ein großes Auto, was man, ein Spielzeugauto, was man auf den Marktplatz stellen kann, mit dem man dann ein bisschen rumfahren kann oder so. Das wäre bestimmt auch nicht schlecht.
Genau, das zieht man dann auf, das hat einen kleinen Aufziehmotor und dann oder einen großen am Ende des Tages, da hat man einen großen Schlüssel und dann dreht man da und dann fährt es immer um die Brunnen eben rum.
Genau.
Und ja, why not?
Jetzt ist ja so, dass Nürnberg halt eine unwahrscheinlich lange Historie hat durch die ganzen Spielzeuge und Messen und dergleichen. Gibt es denn Bedingungen, die Nürnberg vielleicht auch heute noch einhalten muss, beziehungsweise muss Nürnberg irgendwas dafür tun, um den Titel Spielzeugstadt erhalten zu dürfen, dass der nicht geklaut wird?
Gut, also die Industrie, die jetzt um Nürnberg ansässig ist, die gilt es natürlich zu halten, wobei, ja, das hat die Stadt, also da hat sie nicht alles in der Hand sozusagen, ja, ob die jetzt hier bleiben oder nicht. Es sind in den letzten Jahren natürlich auch immer weniger geworden, das hat aber vielleicht nicht unbedingt nur mit der Stadt Nürnberg zu tun. Ja, wie ich schon gesagt hatte, meiner Meinung nach könnte die Stadt auch ein bisschen mehr Fokus auf das Thema Spiel legen. Ich meine, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, da auch zu unterstützen oder ja, auch Projekte dann letztendlich dann ins Leben zu rufen. Es gibt ja genug Akteure noch hier in Nürnberg, die sich mit dem Thema Spiel und Spielzeug beschäftigen. Ob der Titel jetzt ja, also geklaut werden kann, ich müsste jetzt mal spontan überlegen, welche Stadt sozusagen da dann ein neuer heißer Anwärter wäre. fällt mir spontan jetzt auch nichts ein.
Ist okay.
Und ich denke, die Spielwarenmesse wird auch eher hier bleiben.
Ja, wie ist es denn, wenn man jetzt so die Produktion betrachtet von den Spielzeugen? Da hat sich ja bestimmt auch einiges getan im Laufe der Zeit. Wie sieht denn jetzt Spielzeug heute aus im Vergleich zu dem, wie es früher ausschaut?
Also es sind teilweise natürlich andere Materialien. Also früher gab es viel mehr Blechspielzeug. Das sieht man heute eher ja, als Sammlerstücke oder es wird oft auch als Nostalgie-Spielzeug eben verkauft, allein auch dadurch geschuldet und dadurch hat sich auch viel natürlich am Aussehen der Spielzeuge auch geändert, dass Spielzeugsicherheitsnormen erfüllt werden müssen. Und wenn man sich so ein Blechspielzeug vorstellt, da kommen schnell mal scharfe Kanten zustande. Da muss man natürlich sehr, sehr aufpassen, dass das sicher ist auch. Und die Designs, die es eben früher im Blechspielzeug gab, sind heute teilweise gar nicht mehr so umsetzbar. Das funktioniert überhaupt nicht. Deswegen dann kam eben ja auch der Kunststoff, der ja jetzt eigentlich im Spielzeug oft vorherrschend ist. Wobei jetzt ja so ein bisschen im Thema Sustainability und Nachhaltigkeit eben gesehen, da sich ja auch im Augenblick auch nochmal viel verändert. Also nachhaltige Kunststoffe, nachhaltige Werkstoffe, Holzspielzeug wird auch wieder aus ganz neuen und anderen Augen gesehen. Ich denke, das ist, also das Holzspielzeug ist ja auch so in gewissem Maße so eine Konstante, die sich immer durchgezogen hat. Also das gab es damals wie heute auch immer noch und ist immer noch beliebt.
Ich finde es ganz schön zu sehen oder zu hören, in dem Fall, wie es damals war und wie es heute ist. Wenn wir jetzt noch einen Blick auf die Zukunft werfen, so als abschließende Frage, steht dann da irgendwie künstliche Intelligenz im Fokus oder wie sieht das Spielzeug der Zukunft aus? Und vor allen Dingen, welche Chancen haben wir, dass das vielleicht bei uns aus Nürnberg kommt?
Ja, also ich könnte ja hier mal in die Videokamera das Spielzeug der Zukunft halten, aber ich darf natürlich auch nicht alles zeigen, woran ich gerade arbeite. Was man vielleicht sagen kann, ist, der Spielzeugmarkt ist nach wie vor immer noch ein sehr konservativer Markt. Auch vielleicht gerade dadurch geschuldet, dass man sich auch gerne an, so wie es bei mir eben auch ist, an die Zeit, in der man mit den Spielzeugen selber gespielt hat, zurückerinnert und die auch gerne seinen Kindern dann wieder zeigen will. Also zum Beispiel ist der Brettspielmarkt ja hier in Deutschland auch ein ganz großer Markt und in den letzten Jahren durch Corona-bedingt eben auch zum Beispiel der Puzzlemarkt. Ja, das ist ja ein ganz klassisches Spielzeug. Also da würde man jetzt nicht, also ein Puzzle gibt's schon gefühlt ewig. Und da würde man jetzt nicht sagen, dass das Spielzeug der Zukunft ist, aber das hat diesen Markt eben gefunden, weil die Leute dann eben zu Hause saßen und dann haben sie halt gepuzzelt. Ja. Und auch das schon erwähnte Holzspielzeug, das ist auch Werkstoff und Spielzeug, das in Zukunft auch immer noch da sein wird, weil man eben dem Holzspielzeug auch, also dem bringt man natürlich auch großes Vertrauen und auch so einen gewissen Qualitätsanspruch sozusagen, den man dem Holzspielzeug einfach gibt. Und das wird immer bleiben und weiterhin da sein. Natürlich hat sich das Spiel auch geändert und das Spielzeug. Also es gibt hybride Formen von Apps und Spielobjekten, die in irgendeiner Form eben dann halt zusammenarbeiten. Immer mehr rückt ja auch oder ist in den letzten Jahren halt das Thema Mint die Programmierung dann am Ende des Tages von Spielzeug, das die Kinder dann eben selber machen durch App-Bausteine und in dem dann halt ein kleiner Roboter dann zum Beispiel losläuft, ist auch immer mehr in den Fokus gerückt und gibt es auch immer mehr. Das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung künstliche Intelligenz, die du angesprochen hast. Das wird man auch, denke ich mal, immer mehr sehen. Auch die Verbindung zwischen den Welten, ja, Virtual Reality, Augmented Reality, da gab's und gibt's viele Experimente. Es ist noch nicht so richtig ins Laufen gekommen. Ich denke aber trotzdem nach wie vor, dass da vor allen Dingen hybride Formen, also Verbindungen zwischen traditionellem Spielzeug oder haptischen Spielzeugfiguren und eben dann virtuellen, digitalen Apps, dass das auch einfach immer mehr kommen wird.
Ja, super. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall für deine Zeit und vor allen Dingen Inspiration. Und bei der Kernaussage, es ist okay, wenn ich auch in Zukunft weiterhin spiele und ein bisschen Kind bleibe, dass das vollkommen cool ist. Und danke, das werde ich gerne so mitnehmen.
Ja, vielen Dank auch an dich, Jonas.
Danke, Markus.
Und was machst du so? Ist ein Podcast des Jugendradiomagazins Funkenflug auf Max Neo. Produziert im Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Unterstützt vom Bayerischen Jugendring über das Fachprogramm Medienpädagogik aus Mitteln zur Umsetzung des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung.